Es gibt zentrale Texte in der Bibel, über die wird immer wieder mal gepredigt. Das führt dazu, dass man wahrscheinlich im Laufe seines Lebens mehrere Predigten darüber hört. Das ist aber nicht so schlimm, weil sie eben so zentral sind. Dann schadet das nichts, wenn man daran wieder mal erinnert wird. Und mit einem solchen zentralen Text werden wir uns heute Morgen beschäftigen. Wir haben es ja schon gehört, 1. Korinther 13 wird auch von manchen als das hohe Lied der Liebe bezeichnet. Und in diesem Text macht Paulus Verschiedenes klar. Sein erster Punkt ist, ohne Liebe ist alles nichts. Die Korinther waren eine Gemeinde, in der haben Geistesgaben eine große Rolle gespielt. Übernatürliche Begabungen, die Gott gegeben hat, das stand da ganz hoch im Kurs. Das ist ja auch gar nichts Schlechtes, sondern grundsätzlich was Erstrebenswertes. Und Paulus macht den Korinthern klar, wie diese Gaben des Geistes eingesetzt werden sollen. Aber Paulus macht in diesem Kapitel jetzt deutlich, dass bei allem Streben nach Geistesgaben die Gefahr besteht, dass die Akzente, die Gewichte verschoben werden. Dass die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Und dieses Kapitel 12, was dem Kapitel 13 vorausgeht, da hat Paulus ausführlich über Geistesgaben gesprochen. Und das schließt ab mit der Aussage, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg darüber noch weit hinaus zeige ich euch. Also Paulus sagt nicht, Geistesgaben, Gnadengaben, alles Quatsch, lasst den Blödsinn. Er sagt, nein, nein, eifert danach, aber ich sage euch jetzt etwas, was noch weit darüber hinausgeht. Und das ist die Liebe. Und Paulus macht deutlich, dass ohne Liebe alles nichts ist. Und er bringt hier Ausdrücke, die er auf die Spitze treibt. Damals gab es die Gabe, einige hatten diese Gabe, in Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt haben. Also wenn ich jetzt Suaheli spreche, ohne das gelernt zu haben, das wäre eine solche Gabe von Gott. Das ist natürlich was Beeindruckendes. Wenn ich Englisch spreche, weil ich das gelernt habe, oder Suaheli, weil ich es gelernt habe, was auf mich jetzt nicht zutrifft, dann ist das zwar auch beeindruckend, aber ja gut, kann man lernen. Aber dass Gott einem Menschen die Fähigkeit gibt, in Sprachen zu reden, die er nicht kann, das ist schon beeindruckend. Und man kann auch verstehen, warum Menschen auch von solchen übernatürlichen Gaben Gottes fasziniert sind. Und jetzt sagt Paulus, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, also er stellt sich jemanden vor, der jetzt wirklich ganz umfassend alle möglichen Sprachen kann. Ja, er spricht sogar von Sprachen der Engel. Wow, beeindruckend. Das wäre doch mal der Hammer. Und dann sagt Paulus, wenn ich dann aber keine Liebe hätte, dann wäre das alles komplett wertlos. Das wäre, als wenn einer irgendwie auf ein Metallstück rumschlägt und es gibt einen unschönen Krach. Das ist nur Krach. Und dann bringt Paulus etwas Zweites. Auch da geht er wieder aufs Ganze. Und er konstruiert einen Fall, den es so gar nicht gibt. Er sagt, wenn es jemanden gäbe, der alle theologische Erkenntnis hat, der alles über Gott weiß, also im selben Kapitel sagt er zum Schluss, das gibt's gar nicht. Alle unsere Erkenntnis ist immer nur Stückwerk. Aber stellen wir uns jetzt jemanden vor, der tatsächlich alles weiß, der alle theologische Erkenntnis hat, der die Bibel total verstanden hat, der alles da auswendig im Kopf hat. Aber er hat keine Liebe. Also ich würde mal vermuten, wenn wir so jemanden begegnen würden, dann würden wir wahrscheinlich denken, boah, das ist ein Mensch, da können wir echt viel von lernen. Der hat was zu sagen. Das ist ja was Tolles. Naja gut, er hat keine Liebe, es ist ein bisschen schade, ja, so ein bisschen so ein kalter Eisblock, so ein bisschen gefühllos. Es ist schon ein bisschen schade, ja, es ist, aber trotzdem. Toller Mensch. Paulus sagt, nein, das ist gar nichts. Das ist nichts. Das ist völlig wertlos. Das ist schon eine krasse Aussage. Das ist schon eine krasse Aussage. Und es gibt ja auch Gemeinden, die halten von Geistesgaben gar nichts, aber von Theologie, von klarer biblischer Lehre, da halten die sehr viel. Und auch in diesen Gemeinden würde Paulus sagen, auch wenn ihr alles wisst, auch wenn ihr eine 1A-Theologie habt, auch wenn ihr wirklich eine super klare Lehre habt, wenn ihr keine Liebe habt, dann ist das nicht nur ein bisschen schade, dann fehlt noch so das I-Tüpfelchen, nein, dann ist alles nix, dann ist alles nix. Und dann kommt etwas, wo man denkt, naja, wie kann das denn jetzt sein? Dann sagt Paulus, stellt euch jemanden vor, der gibt seinen ganzen Besitz für die Armen. Wow, das wäre doch mal was. Ich meine, es hat im Laufe der Geschichte immer wieder mal so Leute gegeben. Das sind dann so besonders eindrucksvolle Gestalten. Leute, die viel Geld haben, die alles verkauft haben, alles für die Armen gegeben haben. Also das ist doch jemand, also selbst Nicht-Christen ziehen doch vor so jemanden den Hut, oder? Jemand, der wirklich sich so einsetzt, ja, das, da muss man mit Glauben gar nichts am Hut haben, da sagen doch alle, das ist doch wirklich ein guter Mensch, das ist doch toll. Und Paulus sagt, wenn das ohne Liebe geschieht, ist es völlig wertlos. Also gut, wenn jemand, der arm ist und am Verhungern ist, was kriegt, dem ist es vielleicht sogar egal, was der denkt, der ihm das gibt. Dem ist erstmal wichtig, naja, ich verhungere nicht, das ist schon mal, das ist mir im Moment das Wichtigste. Aber aus Gottes Sicht ist eine solche Tat gar nichts besonders Wertvolles, sondern etwas völlig Wertloses. Paulus geht hier immer auf die Spitze. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es könnte es durchaus geben. Es sind auch andere Motive denkbar als Liebe, wenn ich mich sozial engagiere. Das kann ich auch machen, um gut dazustehen, um meine Leute, die mir wichtig sind, zu beeindrucken. Ganz allgemein, um vielleicht eine politische Agenda voranzubringen, ist alles denkbar. Und zum guten Schluss sagt Paulus, sogar wenn jemand sein Leben gibt und es ist keine Liebe dabei, ist es wertlos. Wie kann das denn jetzt sein? Kann man denn sein Leben geben ohne Liebe? Ja, ich glaube, wenn ihr mal einen Moment drüber nachdenkt, fallen euch eine Menge Leute ein, die ihr Leben nicht aus Liebe, sondern aus glühendem Hass geben. Die sich und andere in die Luft sprengen, die sonstige Sachen machen, nicht aus Liebe. Im Gegenteil. Und was Paulus betont ist, aus Gottes Sicht ist alles, was ohne Liebe passiert, völlig wertlos. Und wir können uns das, glaube ich, auch ganz gut veranschaulichen, wenn wir uns eine Ehe vorstellen. Stellt euch ein Ehepaar vor und ich stelle mir jetzt einen in gewisser Hinsicht vorbildlichen Ehemann vor. Der vergisst nie den Hochzeitstag, bringt alle naslang Blumen mit, Auch sonst, er nimmt seiner Frau Arbeit ab, wo er nur kann. Und die Urlaubswünsche werden auch immer berücksichtigt. Wenn sie in die Berge will, geht's in die Berge. Wenn sie ans Meer will, geht's ans Meer. Toller Typ, oder? Jetzt stellen wir uns vor, dass bei alledem aber völlig klar ist, mit Liebe hat das nichts zu tun. Also eigentlich bin ich lange fertig mit dir. Aber ich lasse mir nichts nachsagen. Ich erfülle meine Pflicht, jawohl, da stehe ich dazu, mache ich auch. Und es soll mir niemand sagen, dass ich irgendwie den Hochzeitstag, nee, da gibt es immer Fettblumen, jawohl. Würden euch diese Blumen jetzt mal die Damen wirklich freuen? Oder der würde dir nicht sagen, ey, klopp die Dinger in die Tonne, da kann ich nichts mit anfangen, ja. Ein Strauß Gänseblümchen aus Liebe wäre mir doch 100-mal lieber als dieser Quatsch. Ohne Liebe ist das alles nix. Und aus Gottes Sicht zieht sich das durch alles durch und auch und gerade durch unser Glaubensleben. Ohne Liebe ist das alles nix. Es ist nicht nur, dass ein bisschen was fehlt. Ja, bei allem Engagement, bei allem, was ich mache, bei aller Pflichterfüllung, wenn die Liebe fehlt, wenn das nicht das Motiv ist, dann ist es alles daneben. Wenn wir unser Leben untersuchen, dann werden wir feststellen, ja, unsere Motive sind oft gemischt. Und Paulus geht jetzt ja hier auch wirklich aufs Ganze, er treibt das auf die Spitze und er stellt sich Fälle vor, die es wahrscheinlich so nicht gibt. Also jedenfalls manches davon. Also dass jemand wirklich, vielleicht gibt es es doch, wenn ich so drüber nachdenke. Es gibt zumindest niemand, der alle Erkenntnis hat. Ja, das gibt's zumindest nicht. Leute, die alles hergegeben haben, das gibt's schon. Leute, die ihr Leben gegeben haben, gibt's alles. Und es gibt sicherlich auch alles komplett ohne Liebe. Das mag sicherlich geben. Und Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Und dann erklärt Paulus, was meine ich denn eigentlich mit Liebe? Was ist denn in der Bibel mit Liebe gemeint? Und wir haben ja vorhin schon ein ganzes Spektrum gehört, wo für uns Liebe alles eine Rolle spielt. Und wir brauchen nicht lange nachzudenken, um festzustellen, dass wenn ich Erdbeertorte liebe oder wenn ich meine Frau liebe, dass das sehr unterschiedliche Sachen sind. Wir verwenden in unserem Sprachgebrauch das Wort Liebe auch für Sachen, wo mir etwas gefällt und wo ich das haben will. Und bei Erdbeertorte ist es auch völlig okay. Ja, es ist auch völlig okay, dass mir das Wohlbefinden der Erdbeertorte völlig wurscht ist. Ja. Aber sobald wir das auf Menschen übertragen, merken wir, nee, das ist nicht das, was wir eigentlich mit Liebe meinen. Ich meine, manchmal, wenn ein junger Mann einer jungen Frau sagt, ich liebe dich, dann könnte man das manchmal übersetzen, ich finde dich toll, ich finde dich schön, ich will dich haben. Ende der Durchsage. Ja, das ist dir, gut, wenn es dir auch gut geht, soll es mir ja recht sein, ja, aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Und da merken wir, das ist es doch aber eigentlich nicht, was wir mit Liebe meinen. Und das ist es in der Tat auch nicht, was die Bibel mit Liebe meint. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für Liebe, im Deutschen ist das tatsächlich immer nur Liebe, Ja, ich kann dann noch sagen, ich mag Erdbeertorte, aber wir sagen das auch, ich liebe Erdbeertorte. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Im Griechischen gibt es tatsächlich verschiedene Worte. Und ein Wort drückt eben nur dieses, ich finde was toll und will das haben aus. Das ist Eros. Ich fühle mich zu etwas hingezogen und das ist jetzt im Griechischen gar nicht nur auf Sexualität bezogen, sondern alles Mögliche. Ja, da ist die Erdbeertorte mit drin. In der Bibel gibt es ein anderes Wort, was im normalen Griechischen nicht so häufig vorkommt, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, Agape. Das ist eine Liebe, wo es mir um den anderen geht. Das wird nicht immer so konsequent im Neuen Testament verwendet. Also man kann nicht immer sagen, aha, wenn das Wort Agape vorkommt, ist von göttlicher Liebe die Rede. Manchmal wird das auch für die Pharisäer lieben die ersten Plätze. Ja, das ist keine selbstlose Liebe, da geht es nur um sie. Wird auch das Wort Agape verwendet. Also es ist nicht ganz konsequent immer so verwendet. Aber es gibt tatsächlich, wenn Paulus jetzt hier von Liebe spricht, etwas anderes, nämlich die Liebe, wo es mir um den anderen geht. Und da führt Paulus jetzt das im Detail aus. Wir können da nicht immer alles ganz detailliert machen, aber ein paar Beschreibungen wollen wir uns schon anschauen. Paulus sagt als erstes, die Liebe ist langmütig oder geduldig. Im Griechen heißt das so viel wie ein großes Herz haben oder wir könnten auch übersetzen, einen langen Atem haben. Wenn ihr mal überlegt, was für Menschen euch wirklich wichtig sind, was für Menschen ihr liebt, dann wird euch wahrscheinlich auffallen, mit denen habt ihr viel mehr Geduld als mit den anderen, oder? Ist normalerweise so. Also ich erinnere mich dran, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als meine Kinder noch klein waren und dann auch mal nachts gekommen sind, weil sie schlecht geschlafen haben. Papa, ich habe was gedäumt. So, nachts um 2:30 wünscht man normalerweise nicht gestört zu werden. Aber mit Kindern, da hat man doch endlos Geduld. Also fast endlos, ja, aber wenn mein Nachbar um 2:30 klingeln würde und irgendwas hätte, da hätte ich überhaupt keine Geduld. Ja, das also müsste schon wirklich was Wichtiges sein. Ja. Aber wenn wir einen Menschen lieben, dann haben wir mit diesem Menschen Geduld. Viel mehr als sonst. Das Zweite ist, die Liebe ist gütig. Die Liebe meint es gut mit dem anderen. Und ich greife jetzt in diesem Zusammenhang schon mal vor, ziemlich genau in der Mitte von diesen ganzen Beschreibungen, die Paulus für die Liebe gibt, sagt er, die Liebe sucht nicht das Ihre, nicht das Eigene. Und ihr werdet mir sicherlich zustimmen, das ist, wenn wir von Liebe sprechen, doch das Eigentliche, was wir meinen. Wir meinen, da geht es jemandem nicht um sich selbst. Ich bin für die andere Person nicht nur irgendwie ein Mittel zum Zweck, sondern dieser Person geht es um mich. Das ist das, was die Bibel mit Liebe im eigentlichen Sinne meint. Dass es mir nicht um mich geht, sondern dass es mir um den anderen geht. Und wenn das der Fall ist, dann treffen auch die ganzen anderen Beschreibungen zu, die Paulus hier gibt. Wie zum Beispiel, dass die Liebe geduldig ist oder, was er als nächstes anführt, die Liebe neidet nicht. Versteht sich fast von selbst. Wenn es mir um eine andere Person geht, dann bin ich nicht neidisch, wenn es der Person gut geht. Dann geht es mir ja gar nicht um mich. Und das Nächste, was er sagt, die Liebe prahlt nicht. Sie tut sich nicht, macht sich nicht groß. Warum? Weil es mir um den anderen geht. Und wenn ihr euch jetzt eine Person vorstellt, irgendwelche Eltern, deren Sohn, Tochter gerade irgendwo einen Schulabschluss, einen Studienabschluss gemacht hat, irgendwas Tolles erreicht hat und jetzt ein Zeugnis oder eine Ehrung überreicht bekommt, dann ist es doch das Normale, dass die Eltern sich dann darüber freuen. Und dass sie sich darüber freuen, dass ihr Kind jetzt im Mittelpunkt steht. Und es wäre total komisch, wenn jetzt irgendwie der Vater da aufstehen würde und, ja, hallo, meine Tochter, hat sie alles von mir, ja. Würde man sagen, oh Mann, Alter, setz dich wieder, um dich geht's jetzt gerade gar nicht. Ja. Wäre auch komisch. Wenn ich eine Person liebe, dann kann ich mich auch zurücknehmen. Dann geht es natürlich nicht immer um mich, sondern dann freue ich mich von ganzem Herzen für diese Person. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Das ist ganz ähnlich wie mit der Geduld. Wenn ihr eine Person liebt, fällt es euch leichter zu vergeben, fällt es euch leichter, nicht bitter zu werden. Wenn ich natürlich Bitterkeit, Unversöhnlichkeit Raum gebe, da komme ich nachher noch kurz drauf, dann kann ich natürlich auch die Liebe ersticken oder ersterben lassen. Aber solange ich von Liebe erfüllt bin, ist das das Wesen von Liebe. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe glaubt alles heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie treudoof werde und wenn mir jemand, den ich liebe, was erzählt, dann glaube ich dem den größten Müll. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Aber die Liebe hofft alles. Die Liebe gibt die Hoffnung nicht auf. Wenn ich eine Person liebe, werde ich automatisch bis zum Schluss hoffen. Wenn wir uns das vor Augen halten, wie Paulus hier die Liebe beschreibt, dann unterstreicht das nochmal das, was Paulus am Anfang gesagt hat. Die Liebe ist das, was unserem Leben eigentlich Wert verleiht, was unser Leben schön macht, was unser Leben erfüllt macht. Ohne Liebe ist alles nichts. Die Frage, über die ich jetzt noch mit euch ein bisschen nachdenken möchte, ist, okay, wie kriege ich denn jetzt diese Liebe? Mir ist jetzt klar, ohne Liebe ist alles nichts. Okay. Mir ist auch klar, was mit Liebe gemeint ist, was da dazugehört. Und vielleicht stelle ich in meinem eigenen Leben fest, naja, da ist noch Luft nach oben. Da könnte ich mehr von dieser Liebe erfüllt sein. Das Auffällige ist, Paulus sagt da gar nicht so viel dazu. Paulus sagt nicht viel dazu. Am Ende, da ist schon, geht schon nach unserer Zählung schon ins nächste Kapitel über, aber das schließt im Prinzip das ab, was er gesagt hat. Am Ende sagt er, Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Also nach Liebe kann ich streben. wir haben häufig eine Vorstellung von Liebe, jedenfalls ist das so eine landläufige, verbreitete Vorstellung. Liebe, das ist was wie ein Schnupfen. Das kriegt man, da kann man gar nichts dazu und das geht auch wieder weg, kann man vielleicht auch nichts dazu. Gut, man kann vielleicht ein paar Vitamine nehmen, dass der Schnupfen wieder verschwindet, aber das ist irgendwie was, das widerfährt mir sozusagen. Ja, das kriege ich einfach und gelegentlich wird das dann auch in irgendwelchen Liebesliedern oder Lieder über ehemalige Liebe zum Ausdruck gebracht. Ja, also ich erinnere mich, ist schon Jahre her, ich weiß auch nicht mehr, wer jetzt genau der Interpret war, aber es kam so rüber, ja sorry Baby, aber eines Morgens bin ich aufgewacht und es war weg. Ja, ich kann ja auch nichts dazu. Ja, das, so ist das halt. Ne? Was soll ich da jetzt machen? Ja, das... So ist das mit der Liebe. Die kommt und geht und mal hab ich's und mal hab ich's nicht. Das ist, kann man gar nichts dran machen, oder? Ja, kann man scheinbar schon. Kann man scheinbar schon. Paulus sagt, strebt nach der Liebe. Und als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, was sind denn die größten Gebote, dann sagt er, oder was ist das höchste Gebot, das wichtigste Gebot, dann sagt er, zwei Sachen oder eine Sache, zwei Seiten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Kraft mit deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Gebot. Das setzt voraus, dass ich da irgendwas machen kann. Wenn ich jemandem sage, sei blond, ja, der kann sich irgendwas auf den Kopf schmieren, dann ist es blond. Gut, heute kann man allerlei, ja. Aber dass die Haare wirklich blond sind, da kann ich ja nichts machen, ja. Oder sei 1,95, ja super. Ja. Macht doch gar keinen Sinn. Aber hier ist offensichtlich etwas, wo ich einen Einfluss drauf habe. Wo ich danach streben kann. Und etwas, was Paulus scheinbar für ganz wichtig hält, ist, das den Korinthern ins Bewusstsein zu rufen, ihnen das klar zu machen. Und wenn mir das klar ist, dann kann das schon der erste Schritt sein. Wenn mir klar ist, dass das Zentrum auch meines Glaubenslebens die Liebe ist, dann werde ich mein Leben anders gestalten, als wenn ich denke, das Wichtigste ist, dass ich irgendwelche übernatürlichen Sachen erlebe. Oder das Wichtigste ist, dass ich eine ganz klare Theologie habe. Oder das Wichtigste ist, dass ich irgendwas tue, dass ich was mache, dass ich mich engagiere. Wenn ich das denke, wird mein Leben anders aussehen, als wenn mir klar ist, das ist alles schön und gut, alles richtig, aber es muss aus dem Motiv der Liebe kommen. Dann kann ich Gott das auch hinlegen. Dann kann ich Gott darum bitten, dass er mich mit Liebe erfüllt. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erfahren hat, aber vielleicht irre ich mich, vielleicht weiß auch woanders. Ich meine, ich hätte es auch schon mal von jemandem gehört. Ich weiß es jedenfalls von ganzer Reihe von Christen. Die haben die Erfahrung gemacht, gerade wenn eine Person mir so gar nicht liebenswert erscheint. Eine Person am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, in der Gemeinde, irgendwo, die mir gehörig auf den Senkel geht. Die mir ständig irgendwie querkommt. Wo ich eine heftige Antipathie dagegen habe. Und wo ich das als eine Überforderung oder sogar eine absolute Zumutung empfinde, wenn mir jemand sagt, diese Person sollst du lieben. Ich habe es schon häufig gehört und auch schon selbst erlebt, wenn ich dann für diese Person bete, wenn ich Gott bitte, mir Liebe für diese Person zu schenken, dann passiert etwas mit mir. Dann verändert sich etwas. Und dann kann es sein, dass ich diese Person wirklich von Herzen liebe. Also nicht nur, dass ich mich zusammenreiße und mich nach außen hin wenigstens einigermaßen zivilisiert benehme und freundlich grinse, während ich denke, wenn du nur ins Gras beißen würdest, da würde ich 3 Kreuze im Kalender machen. Ja. Nein, sondern wo ich wirklich innerlich von ganzem Herzen diese Person lieben kann. Ich habe vor längerer Zeit ein besonders beeindruckendes Beispiel davon gelesen. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, wenn nicht, macht auch nichts, von Corrie ten Boom. Einige von euch kennen wahrscheinlich Corrie ten Boom, war eine holländische Christin, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat in Holland, unter der deutschen Besatzung verraten wurde und dann in ein KZ kam. Ihre Schwester ist dort gestorben, ihr Vater ist schon vorher gestorben, bevor er irgendwo im Gefängnis schon. Das heißt, sie hatte wirklich Grund, gewisse Leute nicht zu lieben. Und wenn sie sie wirklich von Herzen hasst, dann hätte wahrscheinlich jeder irgendwie Verständnis dafür, weil er sagen würde, na, das ist ja aber auch eine Sauerei gewesen. Und dann erzählt sie nach dem Krieg, sie hat das KZ überlebt und hat nach dem Krieg gerade auch in Deutschland immer wieder Vorträge gehalten, wo sie den Menschen gesagt hat, Gott vergibt euch. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, ist für alle eure Sünden gestorben. Und egal, was ihr gemacht habt, ihr könnt zu Gott kommen und könnt ihn um Vergebung bitten und Gott wird euch vergeben. Und dann erzählt sie, wie nach so einer Veranstaltung, die Leute gehen raus, also häufig hat sie berichtet, gingen die Deutschen dann schweigend raus. Und dann sieht sie, wie so ein Mann sich den Weg in die andere Richtung bahnt. Und dann erkennt sie diesen Mann. Das war ein besonders unangenehmer, brutaler Wärter im KZ gewesen, der vielleicht sogar mit daran schuld war, dass ihre Schwester da gestorben ist. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass da jetzt keine Sympathiewelle auf sie zukam, ja, sondern das absolute Gegenteil. Und dieser Mann kommt auf sie zu und sagt, Frau ten Boom, ich war im Krieg Wärter in einem KZ. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen und ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, aber mir wäre es wichtig, das auch von Ihnen zu hören, dass Sie mir vergeben. So, und sie schildert dann, wie sie den Eindruck hatte, nee, das kann ich nicht. Das geht jetzt nicht. Ja. Da kommt der Typ und sagt, es tut mir leid und das war's oder was? Das kann nicht sein. Das geht nicht. Das Ganze ging natürlich in Sekunden ihr durch den Kopf. Dann ging ihr als nächstes durch den Kopf. Puh, was habe ich den Leuten denn gerade eben gesagt? Was habe ich denen denn gerade eben gesagt? Ich habe ihnen gesagt, Gott vergibt ihnen. Ich habe ihnen gerade eben gesagt, Gott vergibt auch mir. Ich bin genauso ein Sünder wie alle anderen auch. Und ich weiß, Gott will, dass ich diesem Mann vergebe und dass ich ihn liebe. Und dann beschreibt sie, dass sie sich entschlossen hat, Gott zu gehorchen. Unabhängig von ihren Emotionen und diesem Mann die Hand hinzustrecken und zu sagen, ich vergebe ihm. Und sie sagt, in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, wurde ich erfüllt von einer auch emotional spürbaren Liebe für diesen Mann. Ich konnte ihn wirklich von ganzem Herzen lieben und ihm von ganzem Herzen vergeben. Das geht sicherlich nicht immer so innerhalb von Sekunden, wie das in diesem Fall war. Aber es ist schon etwas, wo ich mich entscheiden muss, will ich lieben? Will ich wirklich mich von dieser Liebe Gottes erfüllen lassen oder nicht? Oder will ich an meinen vielleicht wirklich berechtigten Vorwürfen, vielleicht in meinem wirklich berechtigten Zorn und Groll festhalten, vielleicht aber auch gar nicht so berechtigten und vielleicht auch nur teilweise nachvollziehbaren und sinnvollen Grimm, die Entscheidung liegt bei mir. Paulus hat den Korinthern, Paulus hat allen Christen für alle Zeiten vor Augen gestellt, das Zentrale in unserem Leben als Christen ist die Liebe. Ohne Liebe ist alles wertlos. Auch wenn ich sonst ganz tolle Sachen mache, wenn nicht Liebe dabei ist, wenn nicht Liebe das Motiv ist, ist es wertlos. Liebe ist etwas, was mich als Menschen völlig verändert, was mir hilft, geduldig zu sein, was mir hilft, wirklich für die anderen zu leben, sein Wohl im Auge zu halten, zu hoffen, für ihn da zu sein, gütig zu sein. Und Liebe ist etwas, wonach wir streben können, wovon wir uns erfüllen lassen können oder wogegen wir uns sperren können. Ich glaube, wir sind uns einig, vermute ich jedenfalls, dass ein Leben, das von Liebe erfüllt ist, ein wirklich erfülltes Leben ist, ein lebenswertes Leben ist. Und wir sind uns einig, vermute ich jedenfalls, dass ein Leben, wo die Liebe fehlt, wertlos ist. Ein Mensch, der Milliarden hat, aber keine Liebe hat, ist ein armes Schwein, der nur zu bedauern ist. Das Größte, so schließt Paulus das 13. Kapitel ab, das Größte ist die Liebe, strebt nach Liebe. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns deine Liebe geschenkt hast und dass du uns mit deiner Liebe erfüllen willst. Du hast uns in deinem Wort darauf aufmerksam gemacht, dass das ist, was unser Leben wertvoll macht, was unser Leben wertvoll macht vor dir. Und wir möchten dich bitten, dass du uns mit dieser Botschaft erfüllst, dass sie mit uns geht und dass sie uns prägt, dass sie uns verändert, dass wir von deiner Liebe erfüllt sind und dass unser Leben dadurch wertvoll wird. Amen.